An müsste es hier sein, wenn ich okay, ich glaube, jetzt bin ich da, ne? Gut, ja, auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe eben mal überlegt, Ruth und ich, wir sind jetzt schon ein Dreivierteljahr weg von Bielstein. Und ich bin gefragt worden, ob wir uns gut in Weltersbach eingelebt hätten. Also Ruth und ich wohnen nicht in Weltersbach, wir wohnen in Wermelskirchen, in der Kleinstadt mit Herz. Das war auf jeden Fall früher der Slogan von Wermelskirchen. Ich arbeite in Weltersbach, aber wir wohnen in Wermelskirchen. Und ja, wir haben uns wieder gut eingelebt in Wermelskirchen. Da haben wir ja vorher auch gewohnt bis 2012. Und ja, ich habe mich auch gut eingelebt in Weltersbach in den neuen Dienst. Für die, die die Hintergründe nicht genau kennen, ich bin offiziell Pastor im Sozialdienst und das zeigt gleich meine Arbeit ganz gut auf. Ich bin Heimseelsorger, aber ich habe auch einen Bereich von sozialem Dienst dabei. Eine sehr spannende, interessante Konstellation, wo ich auf der einen Seite Menschen besuche, wo ich die 4 Bibelstunden im Monat halte in verschiedenen Häusern und auf der anderen Seite soziale Dienst, wo ich die Jahresfeste vorbereite und durchführe, wo ich Menschen begleite bei Fahrten zum Amt, Arzt, wie auch immer. Und das ist etwas, was mir sehr, sehr viel Freude macht. Wer heute Morgen mit in der ersten Stunde dabei war beim Brotbrechen, wir hatten am Schluss eine Sequenz, da ging es darum, wie geht man eigentlich als Christen miteinander um? Ein negatives Erlebnis, jemand, der dann die Evangelikalen, sag mal, öffentlich in Misskredit gebracht hat. Und das ist interessant, das passt nämlich genau zu meinem Thema heute. Schaue auf das, was Gott in der Gemeinde tut. Vielleicht noch so als Hintergrund. Ich selber komme ja aus einer Baptistengemeinde, die aber sehr vom Gut der Brüder geprägt war, durch meinen Opa, der in Dortmund in der Saarbrücker Straße zum Glauben gekommen ist. Ich weiß nicht, ob das jemand was sagt. Und dadurch waren wir sehr geprägt. Wir haben in der Jugendzeit, wie es damals so war, wahrscheinlich war es hier nicht anders, die Jugendgruppen treffen sich und fragen gar nicht, wo man herkommt, sondern ob man sich gut versteht. Und so gab es viele sehr, ich sag mal, zukunftsträchtige Begegnungen. Und so habe ich meine Frau in der Versammlung in der Schillerstraße in Lünen kennengelernt, beziehungsweise sie waren bei uns in der Jugend. Und mein Cousin ist gleichzeitig mein Schwager geworden, weil er die Schwester meiner Frau geheiratet hat. Und da habe ich gemerkt, es ist doch so manches an Vorbehalten, wenn man dann auch aus dieser Zeit sieht, die Baptisten und die von der Versammlung. Schöne Klischees kann man gut aufbauen. Wir selber als Baptistengemeinden, evangelisch-freikirchliche Gemeinden, waren damals zu dieser Zeit noch oder gerade runter vom Sektenindex in der evangelischen Kirche. Und wenn man mal so schaut, wie wir miteinander umgegangen sind, immer wieder umgehen, lasst uns nicht nur auf das sehen, was andere von uns denken, sondern ich möchte mit euch heute Morgen einen Weg gehen, wo wir uns mal prüfen, was denken wir über die anderen Kirchen, Gemeinschaften. Ich bin nämlich letztens über einen Briefanfang gestolpert aus 1. Korinther 1, lese ich die Verse 2 bis 9. Ich muss anmachen, Entschuldigung. So, jetzt geht's. Bitte gleich einmal weiterklicken. Ne? An die Gemeinde in Korinth, also an euch, die ihr durch die Verbundenheit mit Christus Jesus heilig geworden seid, zu Heiligen berufen, wie alle, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, und zwar überall auf der Welt, hier wie anderswo. Wir wünschen euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott immer wieder für die Gnade, die er euch durch Jesus Christus geschenkt hat. Durch ihn hat Gott euch an allem reich gemacht. Reich an Fähigkeiten zu reden und reich an Erkenntnis. Er hat die Botschaft Christus, die Botschaft von Christus, die wir euch gebracht haben, in eure Mitte nachhaltig bekräftigt, dass euch nicht eine von den Gaben fehlt, die er in seiner Gnade schenkt. Nun wartet ihr sehnsüchtig darauf, dass Jesus Christus, unser Herr, in seiner ganzen Herrlichkeit erscheint. Gott wird euch die Kraft geben, im Glauben fest zu bleiben, bis das Ziel erreicht ist, damit an jenem großen Tag, dem Tag unseres Herrn Jesus Christus, keine Anklage gegen euch erhoben werden kann. Ja, Gott ist treu, er wird euch ans Ziel bringen, denn er hat euch dazu berufen, jetzt und für immer mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn, verbunden zu sein. Passt diese Begrüßung auf die Gemeinde in Korinth? Ich weiß, ihr habt viele, die bewandert sind in der Bibel. Wir haben heute schon was aus dem Korinther gehört, in dem Zusammenhang auch das, was da aufgezählt wurde, in Kapitel 6 war es, glaube ich, da möchten wir nicht mit hineingezogen werden. Wenn wir die Korinther sehen, dann ist das schon ein überraschender Briefanfang. In Korinth gab es schwierige Verhältnisse. Es gab Spaltungen. Man hatte sich gestritten daran, ob es besser war, Richtung Apollos hinterherzugehen oder Richtung Paulus oder jemand anderen. Aber wir haben die richtige Lehre. Und Paulus muss ihnen sagen, Moment, ist es Paulus? Ist es Apollos? Ist es Petrus? Wer ist es? Oder ist es Christus? Ist es Christus, der das Fundament gelegt hat, auf dem der Glaube aufgebaut wird? Dann lesen wir von Götzendienst. Es war gar kein Problem, wir sind alle erlöst und sind einige der Mitglieder dieser Gemeinde, wenn was los war im Götzentempel, tolle Party, wurde viel gegrillt, war lecker, tolle Gemeinschaft. Wieso? Wir sind doch erlöst, kann doch alles nichts passieren. Bis dahin, dass einige von ihnen ganz offensichtlich Verkehr gehabt haben mussten mit Tempelprostituierten, die dort ihren Dienst taten als irgendwie religiöse Arbeit. Wir lesen von einem unwürdigen Verhalten beim Abendmahl, 1. Korinther 11, sonst hätten wir die Einsetzungsworte, die Paulus geschrieben hat, gar nicht. Da gab es die Chefs, die Sklavenherren, und die haben dann, wenn Montag war und wenn dann also Sonntag war, erster Tag in der Woche, dann haben sie gesagt so zu ihren Sklaven, pass mal auf, ihr macht jetzt noch alles dicht hier, wir gehen schon mal in die Versammlung oder wie sie es auch immer genannt haben und dann kommt ihr nach, wenn ihr fertig seid. Und dann gab es ein großes Buffet mit Wein, allem drum und dran und dann haben die Sklavenherren toll gefeiert und dann kamen die Sklaven irgendwann mit hängendem Magen dahin, das Buffet war leergeräumt und dann stand einer auf und hat gesagt, ja, wir sind jetzt vollzählig, wir können jetzt das Herrenmahl miteinander feiern. Paulus hat gesagt, habt ihr nicht verstanden, was Gemeinschaft ist, was es heißt, in Christus gemeinsam zu sein. Dann hatten sie auf der anderen Seite eine übersteigerte Erwartung an das Zungenreden. Und Paulus muss ihnen sagen, schaut mal, es gibt so viele verschiedene Gaben. Und ihr hängt an dieser einen. Er sagt, ich kann selber viel in Zungen reden, vielleicht mehr als ihr alle zusammen, aber ihr müsst es nicht so kindlich und übersteigert und seht die anderen Gaben. Er hat übrigens als Gegenstück was gesetzt? Die Prophetie. Die Prophetie ist das, was zumindest die Gemeinde damals in Korinth sehr dringend brauchte, um Menschen zu sagen, wie sie vor Gott stehen. Und dann sind wir irgendwann im Schnelldurchlauf im 15. Kapitel und ganz offensichtlich gab es keine Auferstehungshoffnung. Paulus hat zwar gesagt, man hat auf die Wiederkunft gewartet, dass Christus auf die Erde wiederkommt, aber Apostelgeschichte 15 macht ganz deutlich, sie hatten keine Auferstehungshoffnung. Und Paulus muss ihnen sagen, wenn ihr nicht an die Auferstehung glaubt, was ist denn unser Glaube dann wert? Und dieser Gemeinde, ich hätte wahrscheinlich jedem gesagt, also wenn du eine Gemeinde suchst, mach einen großen Bogen um Korinth. Gibt andere, kannst im Glauben wachsen. Und was schreibt Paulus? Paulus schreibt an die, die verbunden mit Christus sind und dadurch heilig geworden sind, zu Heiligen berufen sind. Er schreibt ihnen, dass sie aus der Gnade leben, dass sie die ganze Bandbreite der Geistesgaben, wie wir heute sagen, der Gnadengaben haben, dass sie von Christus gestärkt werden, dass sie am Ende nicht verurteilt werden. Und dann fängt er an, mit ihnen darüber zu diskutieren, was nicht so gut in ihrer Gemeinde läuft. Dann habe ich mich gefragt, wenn ich diesen Briefanfang lese, mit all dem, was Paulus da schreibt, passt das auf die Gemeinde, wo wir zu Hause sind? Und die Frage an euch, passt das auf eure Gemeinde? Würde Paulus einen Brief an die CG Mühlen auch mit diesen Worten anfangen? Und das bringt mich dazu, mit Paulus zu sagen, schaue auf das, was Gott in deiner Gemeinde tut. Aber nicht nur in deiner, sondern auch in der anderen Gemeinde. Dass wir den Blick wegbekommen von dem, was man uns beigebracht hat, eine gute Gemeinde braucht das, das, das und das. Ich will das nicht einfach wegtun, das hat ja auch seine Richtigkeit. Aber nicht eine Gemeinde danach zu beurteilen, zu sagen, so, naja, nehmen wir 10 Dinge, 5 von 10 sind da, ist gerade noch empfehlenswert, was drunter ist, ist schlecht. Das heißt, wir sehen nur das, was wir von außen sehen. Und Paulus hat angefangen, nicht nur hier, sondern aber auch hier gerade in Korinth, zu sehen, was Christus in der Gemeinde tut. Und er hat nicht in Abrede gestellt, dass Christus mit seinem Heiligen Geist in der Gemeinde in Korinth wirkt. Und ich glaube, dass wir die Vorbehalte füreinander nur abbauen können, wenn wir genau hingucken, wo wirkt Christus in dieser und jener Gemeinde, in dieser und jener Kirche, und letztlich Frage stellen für uns, wie wirkt Christus in unserer Gemeinde. Für euch hier in Mühlen, für uns in Wermeskirchen Neuen Flügel. Und das Erste, was Paulus hier sagt, ist, die Gemeinde ist von Gott berufen, hier wie dort. Eine Gemeinde ist von Gott berufen. Und ich behaupte, es gibt keine Kirche, keine Freikirche, die nicht ursprünglich entstanden ist dadurch, dass Gott angefangen hat, Menschen zu rufen, Gemeinde zu bauen. Wenn ich daran denke, wir haben drüben in der Gemeinde, die entstanden ist, zusammen mit Hüttenstraße, damals waren es 4 Plätze, die sogenannten 7 Homburger Brüder, die damals angefangen haben, in kleinen Stubenversammlungen, das, was sie in der Bibel erkannt haben, zu leben. Daraus ist dann letztendlich, waren erstmal 4 bis 5 Predigtorte und zum Schluss sind 2 übrig geblieben, nämlich Wielhüttenstraße und Mühlenbielstein. Kein menschliches Projekt. Und wir dürfen eine Gemeinde, eine Kirche niemals nur menschlich beurteilen, sondern zu sehen, wie Paulus das sagt, ihr seid verbunden mit Christus und dadurch seid ihr heilig. Was heißt denn heilig? Heilig heißt, für Gott ganz zur Verfügung zu stehen, das ist heilig. Er kommt aus dem Alten Testament, dieser Begriff, aus den Opfer, Reden, dass es damals so war, alles, was für den Tempel, für den Gottesdienst gebraucht wurde, musste gereinigt und geheiligt werden. Und geheiligt hieß damals, dass dieses Geschirr, dieser Besen, was auch immer, nur für den Gottesdienst gebraucht werden durfte. Also wenn jetzt, was ich, der Priester Benjamin am Wochenende eine große Familienfeier hatte und ging zum Hohen Priester und sagt, kann ich nicht mal 3 Töpfe mitnehmen, wir haben große Feier, wir haben nicht so viele Töpfe und das sind so schöne große Töpfe, da hätte der Hohe Priester gesagt, Benjamin, du weißt doch, diese Gegenstände sind nur für den Dienst im Tempel, für den Dienst für Gott zur Verfügung, nichts anderes. Und wenn wir von heilig sprechen, heißt das, dass wir von Gott in einen Zustand gebracht werden, wo wir für ihn da sein sollen. Das ist jetzt sicherlich eine hohe Nummer, weil wir merken, naja, so 100% klappt das nicht. Das glaube ich auch. Wir dürfen auch das Ganze aus der Gnade sehen, was heute Morgen ja auch sehr betont wurde, nämlich, dass wir sehen, also das, was wir nicht leisten können, Gott gleicht es immer wieder aus. Was haben wir für einen tollen Gott. Aber wir sind erstmal heilig und das heißt, wir sind zur Verfügung von Gott, in den Dienst gestellt für ihn. Und deswegen sollten wir uns für nichts anderes gebrauchen lassen, so muss man es vielleicht sagen. Wobei wir auch nicht aufpassen müssen, dass wir nicht in die alten Klischees reinkommen, wo genau gesagt wurde, das gehört zum Glauben und das nicht. Und manches war recht menschlich. Da muss man sicherlich noch mal drüber nachdenken, ja auch, was das für euch bedeutet. Und dass wir heilig sind und dass wir Kinder Gottes sind, hat damit zu tun, dass wir verbunden sind mit Christus. Das hat nichts mit irgendwelchen Dingen zu tun, die wir getan haben. Das hat auch nichts damit zu tun, wie gut wir uns bewähren als Christen. Das ist wichtig, dass wir als Christen leben lernen, dass wir die Verbindung leben lernen. Aber dass wir zu Christus gehören, dass wir Erlöste sind, dass wir frei sind von der Anklage, hat damit zu tun, dass wir mit Christus verbunden sind. Dass er für uns alles getan hat, was notwendig ist, damit wir in diesem Status leben können. Und verbunden sind nicht nur wir, seid nicht nur ihr untereinander, sondern mit allen anderen, die den Namen Jesus Christus anrufen. Das schreibt Paulus hier ganz klar. Und da können wir durchgucken, die ganzen Briefe damals. Da gab es auf der einen Seite die Philippa, zu der Paulus ein gutes Verhältnis hatte, Epheser, wo er sagte, Mensch, ihr müsst aufpassen, diese Separation zwischen Juden und Nichtjuden. Wir haben den Galaterbrief, wo er sagt, hey, ihr seid dabei, diese Gnade von Christus zu verlassen, indem ihr euch wieder auf das Gesetz stürzt. Er sagt an einer Stelle, werdet euch verzaubert, dass ihr Christus stehen lasst und wieder auf das Gesetz euch stürzt. Und so sehen wir, dass Paulus da eine Menge Briefe, wir hatten ja so schöne Briefe von Paulus, weil es so viele Probleme gab in der Gemeinde. Wenn es keine Probleme gegeben hätte, hätten wir ein ziemlich dünnes Neues Testament. Aber bei allem schreibt Paulus, die mit Christus verbunden sind und den Namen Jesus Christus anrufen, hier wie dort, wo Christus in der Mitte steht. Unser gemeinsamer Herr. Also berufen, heilig zu sein und für ihn da zu sein. Und das miteinander, nicht jeder separat. Das zweite ist, die Gemeinde von Gott ist beschenkt. Und an dieser Stelle habe ich ganz besonders gestutzt, wenn es darum geht, auch über unsere eigene Gemeinde nachzudenken, hätte Paulus das so schreiben können. Er sagt, ihr habt alles, was an Geistesgaben da ist, ist bei euch. Gott hat euch beschenkt, er hat euch alles geschenkt. Er hat erstmal gesprochen von den geistgewirkten Worten. Das ist ziemlich schwierig, was da im Griechischen steht. Da steht das Wort Logos, habt ihr schon mal gehört, bedeutet das Wort und wird ganz unterschiedlich im Neuen Testament gebraucht. Einmal für Christus selbst und an anderer Stelle für das, was von Gott gesprochen wird, auch durch Jesus Christus. Ich glaube, dass es erstmal das Evangelium ist, die gute Botschaft. Also, ihr habt hier die gute Botschaft gehört. Die hat man euch erzählt, ihr habt sie mitbekommen, weil ihr in einer christlichen Familie, einer gläubigen Familie groß geworden seid. Also dieses Logos, dieses Wort, dieses lebendige Wort, was Leben schafft, es ist da. Das zweite, was Paulus schreibt, von geistlichen Erkenntnissen. Das ist interessant, weil Erkenntnis setzen wir immer sofort mit Wissen gleich. Haben die Korinther übrigens auch gemacht. Wenn ihr mitlesen wollt, 1. Korinther 8, die Verse 2 und 3, die in den moderneren Übersetzungen gar nicht so gezielt erkennbar sind, wie es zum Beispiel in der Elberfelder Bibel ist, aber ich lese es trotzdem nach der NGÜ mal vor. Wenn sich jemand etwas auf sein Wissen einbildet, weiß er noch gar nicht, was es bedeutet, echtes Wissen zu haben. Echtes Wissen ist nur bei dem zu finden, der Gott liebt. Denn wer Gott liebt, weiß, dass Gott ihn kennt und liebt. Das eigentliche Wort, was hier steht, ist mehr Erkenntnis. Und Paulus begeht dort, hat dort ein Wortspiel, was er benutzt. Woher kennt der gute Elberfelder Leser das Wort erkennen? Adam und Eva. Und Adam erkannte sein Weib. Was haben sie gemacht? Er hat sie geheiratet und mit ihr geschlafen. Erkennen. Also erkennen ist mehr als nur zu wissen, das ist die Eva. Ist ja nicht so, dass sie einen Schleier hochgehoben hat und Adam erkannte sein Weib, sondern da ist etwas passiert mit den beiden. Im Mose lesen wir das so, dass die beiden ein Fleisch geworden sind. Ein Fleisch geworden heißt, dass sie körperlich und auch vom Geistigen her eine Einheit werden. Und das ist eigentlich das Rezept einer guten Ehe, dass man diese Einheit lebt. Auch als Ergänzung, die schon mal herausfordernd sein kann. Und jetzt geht Paulus her und sagt den Korinthern, ihr setzt Erkenntnis immer gleich mit Wissen. Und er sagt, wer meint, erkannt zu haben, der hat nicht erkannt, wie man erkennt. So steht es, glaube ich, im Elberfelder Deutsch. Das heißt, ihr denkt, ihr hättet alles erkannt, aber ihr wisst nicht, was es heißt zu erkennen. Und wenn man mit Gott unterwegs ist, dann heißt erkennen, mit ihm diese Liebesbeziehung zu haben. Paulus schreibt es im Epheserbrief, dieses Einswerden mit Christus und aus diesem Einswerden heraus erkennen, wer Gott ist. Und das geben die Buchstaben nicht her aus der Bibel, so wichtig das ist. Sondern dahinter steckt wirklich aus dieser Einheit zu lesen, vom Geist geleitet. Und das ist das, wenn Paulus hier sagt, geistliche Erkenntnis, Gott kennenlernen und aus seinen Augen zu sehen. Und das Dritte, es fehlt euch nicht eine von den Gaben, von den Geistesgaben. Und ich habe mal die Geistesgabenaufzählung aus 1. Korinther 12 mitgebracht. Weisheit, Erkenntnis, Glaubenskraft, Gabe zu heilen, Gabe Wunder zu tun, Prophetie, Geister zu unterscheiden, das heißt also die Einflüsse zu unterscheiden, wo kommt diese oder jene Meinung in unserer Gemeinde her, das Zungenreden und das Auslegen der Zungenrede. Alles da, oder? Alles bei euch da? Also bei uns in der Gemeinde ist es zumindest nicht offensichtlich. Und doch bin ich der Überzeugung, dass alles da ist. Die Frage ist nur, wo? Die Frage ist, lassen wir es zu, wenn es wirklich vom Geist geleitet ist? Und die Frage ist, wie wird es eingesetzt? Das war das Problem bei den Korinthern. Die Zungenreden haben sie eingesetzt in einer Form, wo es gar nicht mehr um Gott und andere Menschen ging, sondern nur noch um sich selbst. Ich kann in Zungen reden. Habe ich übrigens auch erlebt, als ich meine ersten Kontakte zu einer charismatischen oder Pfingstgemeinde in Hamm hatte, wo ich dann irgendwann merkte, hier geht es nur um mich und das Zungenreden und wer es nicht hatte, war außen vor, weil wir also ausgrenzen und so muss das in Korinth auch gewesen sein. Aber es ist da. Wir haben jemanden in der Verwandtschaft, auch aus einer Brüdergemeinde, und der hat mir mal erzählt, dass er das Zungenreden hat und er hat es dann, wusste nicht, wie er damit umgehen soll, das hat er so ganz natürlich nicht in irgendeiner Versammlung bekommen, sondern ganz natürlich, und dann ist er erst zu so einer pfingstlerischen Richtung und sagt dann, nee, das war auch nicht so, das, was ich da jetzt empfunden habe. Und dann hat er mit seiner Frau darüber gesprochen und hat gesagt, verstehst du das? Nee, und sagt, da werde ich nie wieder in der Hausandacht einsetzen. Aber er hatte es und er sagte, wenn ich mit meinem Gebet am Ende bin, dann bete ich weiter. Eigentlich sollte das Zungenreden etwas sein, was der Gemeinde auch zur Verfügung steht. Und da müssen welche sein, die diese Worte, die derjenige selbst nicht versteht, verstehen und weitergeben können, was das ist. Weil dadurch auch Gott zu uns redet, auch heute noch. Trotz 1. Korinther 13, wenn das Vollkommene ist, soll alles weg sein. Das Vollkommene ist die Wiederkunft, da können wir aber nochmal, oder die Entrückung in den Himmel, aber da können wir an anderer Stelle nochmal diskutieren, will ich jetzt nicht aufreißen. Die Frage ist, haben wir all diese Dinge und sind wir bereit, diese Dinge von Gott anzunehmen, seine Geschenke und damit auch Gemeinde zu leben. Ich hatte so Mitte meiner 20er, hatte ich immer so ein Bild vor Augen. Ich hatte damals so wirklich das Gefühl, habe ich heute manchmal auch, aber ich kann da besser mit umgehen, dass mein Glaube ja nicht ganz 100% ist. Und dann hatte ich immer so ein Bild vor Augen, ich sitze an einem reich gedeckten Tisch, da steht alles drauf, was mein Herz begehrt Und ich sitze an meinem Platz, habe ein Knäckebrot in der Hand und knabber drauf rum. So habe ich damals empfunden, ist mein Glaube. Ich weiß heute, dass Gott viel gnädiger ist und dass ich viel mehr von diesem reichhaltigen Buffet bekomme, und als ich so mit vielleicht selber mir eingestehe. Aber das, habe ich den Eindruck, ist ein Bild, wie wir oft mit den Gaben von Gott umgehen. Es sind gute Gaben. Es sind Gaben, wo Paulus sagt im Epheserbrief, das ist ganz wichtig, dass die Gaben entfaltet. Da geht es um die 5 Dienste auch, wo das alles mit drinsteckt, damit die Gemeinde auch gut aufgestellt ist, damit alles, was die Gemeinde braucht, da ist. Und das Dritte ist, die Gemeinde ist von Gott gestärkt. Ob wir im Glauben bleiben, ob wir als Gemeinde eine Gemeinde oder ihr als Gemeinde eine Gemeinde bleibt, in der Christus zu finden ist, hängt weniger von euch ab als von Christus. Selbst die Gemeinde in Korinth, selbst mit der Aufzählung, wo Harald heute Morgen zu Recht gesagt hat, da möchten wir nicht dabei sein, bei den negativen Dingen, die als Sünde bezeichnet werden. Dieser Gemeinde schreibt Paulus, und ihr seid von Gott gestärkt, und er wird dafür sorgen, dass ihr, wenn das Gericht kommt, nicht angeklagt werdet. Also nicht dieses, ich sag mal, mit Zähne klappern, immer wieder zu gucken, und haben wir das noch gehalten, haben wir jenes noch gehalten, sondern in der Verbindung zu Christus. Aus der Gnade leben. Keine Gemeinde auf der Welt wird zu 100% so leben, dass Christus sagt, oh, ihr seid die Besten. Ich erinnere mich als Teenager an eine Bibelwoche in einer Nachbargemeinde. Ich weiß gar nicht, um welches Thema das ging. Ich weiß auch gar nicht mehr an dem Abend, worum es ging. Aber eins habe ich mir gemerkt. Der Redner sagte vorne, wenn du die perfekte Gemeinde suchst, die wirst du nicht finden. Sagte er, und wenn du sie gefunden hast, dann geh nicht in diese Gemeinde, weil dann ist sie nicht mehr perfekt. Das hat sich damals, ich war glaube ich 16 rum, eingeprägt. Es gibt nicht die perfekte Gemeinde. Und wir sollten nicht da reingehen, wenn es sie tatsächlich gäbe, weil wir mit unserer, oder ich zumindest mit meiner Unvollkommenheit, dafür sorgen würde, dass diese Gemeinde nicht perfekt wäre. Verstehen wir, was er damit sagen wollte? Wir leben alle aus der Gnade, und ich weiß, dass das dünnes Eis ist, aber die Verbindung zu Jesus ist wichtiger als Bibelwissen. Das Bibelwissen ist nur dann gutes Bibelwissen, wenn es mich weiter in die Verbindung zu Christus bringt. Und aus Christus heraus geschieht. Mitarbeit ist nicht so wichtig wie die Verbindung zu Jesus. Mitarbeit ist wichtig und sie soll aus der Verbindung zu Christus heraus geschehen, aber die Mitarbeit bringt mich in der Verbindung zu Christus nicht weiter, wenn sie nicht aus der Verbindung von Christus oder zu Christus geschehen ist. Das, was wir spenden, was wir gerne geben oder auch nicht so gerne, ist nicht so wichtig wie die Verbindung zu Jesus Christus. Reich werden wir aus der Verbindung zu Christus. Und wenn er unser Herz bereit macht zu geben, dann ist es eine gute Art zu spenden. Unsere Errungenschaften, die wir so haben, wir nennen das nicht so, aber das ist oft so, mit denen wir uns auch schön abgrenzen können von anderen, das ist doch gut, wenn man weiß, ich bin richtig. Diese Errungenschaften zählen alles nichts, wenn sie nicht aus Christus und aus dem Glauben heraus durch uns geschehen. Wenn sie nicht durch den Heiligen Geist in uns bewirkt sind. Wenn sie nur angelernt sind, wenn sie nur zum Mainstream unserer Gemeinde gehören. Weil man das so macht, weil man das so gelernt hat. Aus Christus heraus, alles was aus Christus heraus geschieht, und wenn wir Paulus genau beobachten, dann hat er genau das als Anliegen in all seinen Briefen. Schmeißt alles weg, was nicht aus Christus kommt. Er hat von seiner eigenen Biografie gesprochen, wo er sagt, ich habe viel vorzubeweisen. Meine jüdische Herkunft, das, was ich an Bibelwissen, damals das Alte Testament aus der Tora alles weiß, das, was ich an Eifer getan habe und so weiter. Er sagt, alles Mist. Ich lebe jetzt nur noch das, was Christus in mir hervorbringt. Und er sagte auch das, sagt er im Philipperbrief, ist nicht alles vollkommen. Ich jage ihm nach. Will das Ziel nicht vor Augen verlieren. Und er sagt, weg mit dem, was aus euch kommt und hin zu dem, was aus Christus kommt. Und Jesus hat es uns vorgelegt. Ich und der Vater, wir sind eins. Eine Einheit. Das, was Erkennen aus dem Hebräischen bedeutet und auch aus dem Griechischen. Eine Einheit zu sein mit Gott, mit seinem Vater. Und Paulus sagt in einem anderen Brief, ich bin ganz sicher, Gott wird das gute Werk, das er bei euch angefangen hat, auch vollenden bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus kommt. Ich bin ganz sicher, Gott wird das gute Werk, das er bei euch angefangen hat, auch vollenden bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus kommt. Schaue auf das, was Gott in der Gemeinde tut, in seiner Gemeinde tut. In seiner Gemeinde hier, in der Nachbargemeinde, in den anderen Gemeinden, welche Konfession da immer draufsteht. Versuch mal den Blick darauf zu richten, was tut Gott hier. Ich muss mal eben gucken, mein Handy sagt mir gerade was, Entschuldigung, so ist wieder weg. Das, was Christus tut in seiner Gemeinde. Und die ist so vielfältig. Ich bin kein, ja, es gibt so romantische Ökumeniker, das bin ich nicht. Aber ich habe gerade auch in Wiel erlebt, wie viel Glauben auch in anderen Kirchen ist und wie unkompliziert das sein kann mit anderen Kirchen zusammen. Und manche Dinge habe ich meine großen Fragezeichen, darf man auch mal ansprechen, ich bin aber nicht Paulus, der das so in einem Brief tun sollte und das und das und das, aber schon im Gespräch zu sagen, schaut mal, ja, aber dann würden mir vielleicht auch andere sagen, aber ihr mit eurem übersteigerten Taufverständnis, hat mir auch schon mal ein evangelischer Pfarrer gesagt. Lasst uns das so sehen und zum Schluss genau das hier, was Paulus im Vers 9 hier schreibt an die Korinther, Gott ist treu und wird euch ans Ziel bringen. Er wird uns ans Ziel bringen. Er wird seine Gemeinde, die so bunt und vielfältig ist und weltweit umspannend, die wird er an sein Ziel bringen. Und dann werden wir staunen. Und ich glaube, im Himmel werden wir miteinander staunen, was Gott alles getan hat. Peter Strauch, ich erinnere mich an ihn, bei einer Predigt in Wiedenes, da sagte er, vertragt euch doch jetzt und hier. Im Himmel müsst ihr es sowieso tun. Amen.